Herzlich willkommen bei Berufe mit Zukunft. Sie sind eingeladen. Machen Sie sich anhand der Informationen aus erster Hand ein Bild und entscheiden Sie, ob der Beruf auch für Sie in Frage käme. In dieser Veranstaltungsreihe interviewen wir für Sie Frauen, die sich in ihrem Beruf verwirklichen und gleichzeitig langfristig ihre Existenz sichern.
Heute Gästeführerin.
Gut, ich fange mal an. Frau Richter, ich fange immer ganz gerne mit dem an, was auf Ihrer Visitenkarte steht. Ja. Was steht denn auf Ihrer?
Ja. Ich habe es einfach mal mitgebracht. Mhm. Ja. Also auf meiner Visitenkarte steht drauf Gästeführer. Die weibliche Form steht nicht drauf, ich muss das mal einklagen. Und Tourist Guide, weil das die internationale Bezeichnung ist. Region Berlin. Okay.
Seit wann machen Sie das, was auf dieser Visitenkarte steht?
Im Grunde genommen mache ich das seit 1999. Als Sie eben gesagt hatten, Sie haben ja jetzt auch die erste Tour, habe ich dran gedacht, wie das war, und zwar 1999. Ich hatte 1998 die Ausbildung gemacht, nicht bei der IHK, sondern beim Verband Berliner Stadtführer. Wunderschöner Sommer, war also überhaupt einer der schönsten Sommer meines Lebens, diese Ausbildung. Ja. Und danach dann fleißig Zeitungsartikel gesammelt. Damals war das mit dem Internet noch nicht so verbreitet, sondern man hat Zeitungsartikel gesammelt über alles, was in der Stadt so passiert. Und dann habe ich überlegt, wie mache ich meine erste eigene Tour? Und dann habe ich gedacht, Jubiläum wäre gut. Und habe gedacht, Goethe. Goethe immer gut. Was war er, 250 Jahre geboren oder ich weiß es nicht mehr genau. Ja, und da habe ich eine Tour ausgearbeitet, Goethe in Berlin, weil der war einmal hier, nur 4 Tage, es hat ihm überhaupt nicht gefallen. Aber er ist auch nie wieder gekommen, das war aus, ja. Fand die Berliner zu unhöflich und hat gesagt, man muss Haare auf den Zähnen haben, um in Berlin zurechtzukommen. Und das wollte er nicht. So, und das war die Tour, die habe ich dann angeboten bei Agenturen. Und die Tour war großartig, aber es ist keiner gekommen. Also fast keiner. Okay. 4 vielleicht so. Für den Touren. Ich habe den Prospekt mit, das kommt jetzt von auf die Aufnahme drauf. Aber das war dieser erste Prospekt, Berliner Autorenführung. Das war diese Führung Goethe in Berlin, die im Rahmen dieser Autorenführung gelaufen ist. Und ein Jahr später, da sah der Prospekt schon ein bisschen anders aus, im Jahr 2000. Ja, also schon ein bisschen professioneller, das Ganze. Und damit hat es angefangen, okay. Also mit Goethe in Berlin. War ein Misserfolg ohne Ende, finanziell gesehen, aber hat Spaß gemacht. Also die wenigen Gäste, die da waren, die hatten Freude.
Bevor wir mehr über das Aktuelle erfahren, wie Sie leben als Stadtführerin, wie Ihnen das jetzt gelingt, damit auch Geld zu verdienen, würden wir gerne nochmal erfahren, wie sind Sie denn da hingekommen? Also was ist Ihre Ausbildungs- und Berufsbiografie?
Ja, also darüber habe ich mir gestern Gedanken gemacht, was ich heute erzähle, und dabei ist mir aufgefallen, dass das dermaßen kompliziert ist und dermaßen brüchig, ja, dass ich mich überhaupt wundere, dass das jetzt irgendwie alles so klappt, ja. Also als ich zur Schule ging, war eigentlich immer klar, dass ich Lehrerin werden will. Das war überhaupt außer Frage. Und dann habe ich Abitur gemacht 1982 und 1982 kamen alle Berufe in Frage, vor allem Bank. Offiziell war ja Sicherheit pur, aber Lehrer auf keinen Fall. Das war klar. Dann habe ich mich davon abbringen lassen und habe Germanistik studiert. Erstmal mit dem Schwerpunkt Verlagswesen, weil ich habe immer diese Frage, was mache ich mit dem, was ich studiere, das hat mich immer absolut bewegt. Und dann habe ich das in Bamberg, ich bin geboren im Norddeutschen, bin dann nach Bamberg gegangen und kam aber in Bayern überhaupt nicht zurecht. So mit der katholischen Mentalität und mit den Franken da. Und habe dann gewechselt, weil auch das mit dem Verlagswesen nicht so richtig ausgereift war, auf Deutsch als Fremdsprache. Da habe ich gedacht, ah, hat man wieder so ein bisschen das Unterrichten und das war auch sehr gut organisiert in Bamberg. Ich war trotzdem unglücklich und dann bin ich nach Berlin gekommen und in Berlin gab es diesen Schwerpunkt auch, Deutsch als Zweitsprache war es dann mehr, aber auch Deutsch als Fremdsprache und da habe ich dann das Studium beendet, viele Jahre später, bleibt ein Problem, wie auch immer. Und dann habe ich mich beworben und ich habe tatsächlich eine einzige Bewerbung nur geschrieben zum Goethe-Institut nach Portugal und Die haben mich genommen. Eine einzige Bewerbung. Boah. Also war genau diese eine Lücke. Ja, dann habe ich am Goethe-Institut unterrichtet in Portugal, just in dem Jahr, als hier die Mauer gefallen ist. Und dachte, nee, das kann es auch nicht sein. In Portugal am Atlantik da hinten. Und hier geht die Welt in neue Kreise, ja. Und dann bin ich wieder zurückgekommen. Dann kam eine intensive Familienphase. Achso, und gleichzeitig hatte ich aber auch schon, das habe ich eben vergessen, während ich noch Germanistik studiert habe, schon Psychologie angefangen. Habe so ein Doppelstudium gemacht. Aber preußische Erziehung, man hört nicht auf mit was, sondern macht das weiter. Habe ich ein Doppelstudium gemacht. Dann habe ich mit den Kindern zusammen Psychologie studiert. Bin bis zum Vordiplom, sogar weiter, eigentlich sogar bis kurz vor Ende. Und habe dann gedacht, okay, vielleicht kriegst du es doch hin mit der Schule. Und dann habe ich auch Lehramt studiert und habe gedacht, Schulpsychologin, das ist es. Dann habe ich das gemacht mit Kindern, das war ein bisschen her. Ich habe auch gearbeitet nebenbei, habe Einzelfallhilfe gemacht und aber das war echt ein bisschen heftig, das war ein bisschen zu viel eigentlich. Und dann habe ich 97 gesagt, nee, jetzt ist einfach mal Schluss, jetzt ist einfach mal gut. Ja, ich habe keine Lust mehr, ich konnte auch nicht mehr. Und dann habe ich ein Jahr lang eigentlich fast nichts gemacht. Wir sind rausgezogen, mein Mann und ich mit den Kindern nach Brandenburg, also direkt hinter die Stadtgrenze von Berlin. Und dann habe ich im Sommer 98 diese Zeitungsanzeige gesehen, Verband Berliner Stadtführer bildet neu aus. Ich habe gedacht, aha, so kannst du wieder nach Berlin zurück. Und das habe ich gemacht und habe erstmal gar nicht so sehr ans Arbeiten gedacht, bis die Ausbildung dann vorbei war und ich dachte so, jetzt musst du was damit machen. Und dann kam ich eben auf die Idee mit Goethe in Berlin. Und ich habe wirklich erst mal gedacht, eigentlich, ja, das machst du so eine Zeit, 2-3 Jahre, um Gottes Willen, ja. So, und dann ist auch was anderes, was Richtiges. Ja, dann wurden es 4 Jahre, dann wurden es 5 Jahre. Dann habe ich gesagt, jetzt wird es aber wirklich Zeit für was anderes. Dann wurden es 7 Jahre, 8 Jahre und mittlerweile sind es 17? 17 Jahre.
Ja.
Ja. Und wahrscheinlich bleibe ich dabei. bis irgendwann.
Das ist eine schöne Überleitung zum Hier und Jetzt. Wie ist es denn jetzt so? Haben Sie so einen typischen Arbeitstag oder eine typische Arbeitswoche?
Nein, überhaupt nicht. Also zum einen unterscheidet sich Sommer sehr von Winter. Ja, also im Sommer ist zu viel zu tun und im Winter ist im Prinzip zu wenig zu tun. Außer, dass man dann auch froh ist, dass man nicht so viel arbeitet, außer dass man dann kein Geld verdient. Mhm. Also es gibt so diese beiden Aggregatzustände von zu viel, dann ist es auch mit dem Geld super. Es muss aber für den Winter mit reichen, das muss man sich immer klar machen, dass im Winter wirklich wenig zu tun ist. Im Museum ist es vielleicht ein bisschen anders, ja, das ist ein bisschen gleichmäßiger, aber so an Stadtführung. Und dann man muss im Sommer so viel Nüsse sammeln, ja? Wenn man dann in Winterschlaf geht, das muss reichen. Mhm. Und da haben eben sehr viele dann wirklich, sagen wir Februar, März, so ganz typisch diese Existenzängste, dies Jahr wird's nichts. Also dies Jahr wirklich nicht. Die Kollegen, die klar, im Dezember sind sie froh, im Januar noch, ja, und dann Februar geht so. Und dann geht's, nee, also dies Jahr, oh Gott, ich mach was anderes, ja. Und dann ab April denkt das dann wirklich kaum noch jemand. Mhm. Und selbst im Sommer, das ist wirklich so unterschiedlich, weil ich mache Rundfahrten in Berlin und weil ich in Potsdam wohne, gelte ich auch als Potsdam-Spezialistin. Und also für die Berliner, für die Potsdamer nicht. Und Rundgänge zu eigentlich allen Themen, weil man so schlecht Nein sagen kann, ja. Wenn ein Kunde kommt und sagt, machen Sie auch dies und jenes, dann sagt man irgendwie nicht, ach nee, das Thema kann ich nicht. Ne? Dann denkt man, ach, das wird der Kunde schon merken. Das gehe erst mal drauf zu, bereite das vor und dann wird's auch schon. Also man hat immer wieder diese Situation, dass man was völlig neu macht und manchmal auch nicht genügend Zeit hat, sich vorzubereiten. Also man muss auch immer wieder wirklich mit Herz klopfen. Klappt's? Ja, so sich in Situationen reinbegeben.
Ich würde es gerne noch ein bisschen konkreter erfahren. Also Sie sind ganz selbstständig. Oder 100%. Wie sind Sie organisiert?
100% selbstständig.
Okay. Und ja. Wo kommen Ihre Aufträge her?
Also ich kann mal so sagen, ich habe angefangen, das war damals ganz günstig. Also erst diese Goethe-Tour, so, und dann gab es damals Herdenstudienreisen, die haben sich entwickelt aus, ja, die waren auch senatsgefördert damals, hatten also eine gute Kondition und die haben, ich kann es schlecht sagen in Prozent, aber viele Stadtführer beschäftigen können. Und da habe ich angefangen damals mit den Rundfahrten. Und dann hat sich das entwickelt, so in den 2000ern, dass viele Agenturen aufgemacht haben. Also Sie können googeln ohne Ende, Stadtführung Berlin, da wissen Sie nicht, wo zuerst. Und auf Seite 69 bei Google kommen immer noch neue. Ich zum Beispiel. Ich komme auf Seite 69, glaube ich. Die Großen machen ja auch viel mit Anzeigen und so, ist ja klar. Ne? Aber die haben alle sich in den 2000ern so gegründet. Und das hat sich dann einfach entwickelt. Einfach so über die Jahre entwickelt. Mit einigen arbeite ich schon wirklich seit 14, 15 Jahren zusammen. So ziemlich so seit 2001. Und manche sind auch eingegangen mittlerweile. Dann haben sich neue gegründet. Und also fest bin ich im Olympiastadion zum Beispiel. Die haben da ein Team von 20 bis 25 Guides und das ist vielleicht, würde ich sagen, 30% ist fest einfach dieses Olympiastadion.
Okay, ja. Das läuft aber auch über eine Agentur.
Das läuft über eine Agentur, genau.
Das heißt, Sie haben verschiedene Agenturen, für die Sie verschiedene Sachen anbieten. Sie haben eine Agentur, für die Sie im Olympiastadion ausschließlich arbeiten und das ist praktisch schon 30% Ihres Gewinns, Ihrer Zeit. Und die anderen 60% ist dann wahrscheinlich so ein Puzzle aus verschiedenen 70. Auftraggebern.
70.
Gott, heute habe ich es nicht mit der Mathematik, danke. 70% puzzelt sich dann zusammen. Und es läuft immer über eine Agentur oder gibt es auch andere Wege? Nee,
es gibt auch Kunden, die sind direkt auf mich gekommen durch Empfehlungen von Kunden, die mich empfohlen haben. Und da hat sich auch so ein Netz aufgebaut und die wenden sich direkt an mich.
Ja, Sie haben auch eine Homepage.
Ich hatte eine Homepage, berlin-potsdam-führungen.de mit UE, was nicht günstig ist, aber naja, ist halt so. Und diese Homepage war aber nur für Laptop und Computer. Und heutzutage, die Homepage, wenn man eine macht, dann müssen die dieses responsive Design haben. Das heißt, sie müssen auch für Smartphone geeignet sein. Und das war sie einfach nicht. Ich glaube, 10, 12 Jahre alt mindestens. So, und weil Google hat die Homepages hochgesetzt im Ranking, die dieses responsive Design haben, weil die natürlich genau ermitteln, wie wird das abgerufen und darauf gekommen sind, dass zunehmend die Leute über Smartphone das abrufen. Und die mache ich gerade neu und die ist einfach noch nicht fertig. Ja. Die könnte schon fertig sein seit Monaten, aber sie ist es nicht. Und die heißt Berlin-Potsdam-Touren mit OU, touren.de.
Was mich jetzt noch interessiert, Sie haben eben gesagt, Sie gelten in Berlin als Potsdam-Expertin, in Potsdam nicht. Können Sie das noch mal ein bisschen erläutern?
Also ich bin beim Verband Berliner Stadtführer aktiv gewesen. Also bin jetzt im Bundesverband, das ist der Dachverband von sämtlichen Vereinen in Deutschland. Und diese Vereine wollen, dass man eine lokale Qualifikation hat. Und die habe ich für Berlin, die habe ich nicht für Potsdam. Deswegen kann ich nicht im Verein Potsdamer Stadtführer Mitglied werden, zum Beispiel. Deswegen bin ich bei Berlin gehalten nach wie vor.
Eine lokale Spezialisierung.
Genau, das zeichnet einen Gästeführer aus, im Unterschied zum Reiseleiter. Ein Gästeführer hat eine lokale Qualifikation. Okay. Also das wird ja sehr oft vermischt, diese beiden Berufe. Und da legen wir aber großen Wert drauf, dass das nicht vermischt wird, sondern dass es wirklich zwei unterschiedliche Berufe sind. Man kann beide haben. Klar, man kann Gästeführer sein und Reiseleiter, aber es sind wirklich zwei unterschiedliche Berufe.
Weil?
Weil Reiseleiter viele Stunden am Tag arbeiten, also die Leute ja, weiß ich, eine Woche, zwei Wochen meinetwegen begleiten und für den Tag meistens das Honorar bekommen, was wir Gästeführer für zwei oder drei Stunden kriegen. Wir gehen aber ganz anders in die Tiefe.
Wenn Sie jetzt mal an den Sommer denken, das ist jetzt natürlich schwierig, das so im Durchschnitt zu sagen, Sie haben das gut dargestellt, im Sommer zu viel, im Winter zu wenig. Dieses zu viel, ist das mehr als eine 40-Stunden-Woche, was heißt das? Was heißt das überhaupt? Also wie viel Zeit machen Sie konkret Führungen? Und was heißt das an Vorbereitung, an Overhead, so im weitesten Sinne? Ja, Sie schreiben wahrscheinlich Rechnungen, sind in Kommunikation mit den Agenturen. Das sind ja alles Dinge, die auch Arbeit sind für Selbstständige.
Ja. Und dieses Rechnungsschreiben ist sogar überraschend unangenehm. Also man denkt, das wäre eigentlich was Schönes, aber das ist überraschend unschön. Und das zu kontrollieren, ob man das auch wirklich gekriegt hat, das Geld. Nee, was mehr ist noch, eigentlich das ist das Vorbereiten, wenn man so Kunden hat, die mehr Tagesprogramme haben wollen. Das wird immer unterschätzt und die Kunden unterschätzen das natürlich auch gerne. So Programme für die zu machen, Programmpunkte zu buchen, Museum zu buchen, Schiff zu buchen, dann Angebote zu vergleichen und so weiter und so fort. Das ist mühselig und deswegen arbeite ich gerne über Agenturen, weil dann machen die das und ich gehe nur vor Ort hin und führe aus. Und das ist viel Arbeit, Programme vorzubereiten. Und dann muss man ganz klar haben, dass man das berechnet als Leistung. Sage ich mal so, nicht, dass ich da jetzt spitze drin bin, ja. Aber das muss man klar sagen, pro Stunde berechne ich dafür einen Satz, dass ich Ihnen das Programm ausarbeite.
Ja.
Ja. Deswegen ist es auch so wichtig, zum Beispiel so AGB zu haben. Es gibt Leute, die sagen, AGB ist nicht wichtig, weil es gelten im Zweifelsfall, wenn es zu kritischen Fällen kommt, sowieso immer die allgemeinen AGB, die der Gesetzgeber vorgesehen hat. Das ist richtig. Aber wenn ich weiß, zu welchen Bedingungen ich arbeite, wann ich sage, zum Beispiel, wenn gerade letztens hatte ich das, ein super Programm, kurz vorher Todesfall in der Familie, verstehe ich auch, das ganze Programm wurde abgesagt. Schön und gut. Dann wurde der Bus abgesagt, das Schiff und das Ganze. Und dann musste ich mit denen klären, dass ich jetzt aber nicht gerne diese Stornierungsgebühren zahlen möchte. Ja, genau, dass man sich selber genau die AGB überlegt und das ist auf der Homepage ist das ja meistens drauf, die AGB. Und da sollte man auch nicht sagen, ah, das mache ich später, sondern sich, also ich bin das ganz genau durchgegangen für die Homepage, die ich hatte. Ich nehme auch die jetzt wieder auf die neue drauf, genau. Da steht das alles genau drin, zu welchen Konditionen ich arbeite. Und die kann man sich einfach mal bei der Gelegenheit selber überlegen. Und das ist wie so ein Sicherheitszaun, den man einzieht, das sind meine Bedingungen. Und man kann ja immer noch sagen, okay, davon sehe ich jetzt ab. Aber erstmal ist das so ein Sicherheitszaun, den man um sich als Schutz aufstellt, das sind meine Bedingungen, zu denen ich arbeite. Mhm. Also nicht AGB irgendwo abschreiben und sagen, ach, Hauptsache ich habe die da stehen. Nein, die sind wichtig. Mhm. Wenn die im Zweifelsfall nicht gelten, gelten sie nicht. Aber erstmal ist das dem Kunden gegenüber das Zeichen, zu den Konditionen arbeite ich.
Ja. Wir reden gleich nochmal über, wie man in die Selbstständigkeit geht. Meine Frage war ja, wie ist das Verhältnis? Also das Verhältnis zwischen, ich bin wirklich mit einer Gruppe von Leuten unterwegs und all das andere.
Ganz schwierig.
Habe ich das vergessen?
Nee, also so ziemlich genau ist es. Also recherchieren eigentlich immer, also ohne Zeitung lesen geht es gar nicht. Oder mal im Internet, wie man es auch immer macht.
Um einfach immer up to date zu sein.
Genau, man sollte nur wenig wirklich nicht wissen. Also man hat immer Lücken. Es gibt immer Kunden, die mehr wissen. Das ist auch schön. Das kann man sagen, ist ja großartig. Das ist, sollte man nie als Problem sehen, wenn Leute mehr wissen. Das ihnen gönnen und weiter geht's. Ich bin heute schlecht im...
Ich hatte nach dem Verhältnis gefragt.
Ach so. Nach dem Verhältnis, genau.
Ob man das überhaupt darstellen kann, weil Sie haben das im Sommer, ist es bestimmt ganz anders als im Winter.
Ja.
Vielleicht, wie ist es im Sommer, wenn es richtig viel zu tun gibt.
Dann kommt man gar nicht dazu, mehr zu recherchieren. Dann arbeitet man einfach ab, die Sachen. Ja. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, vielleicht 30 zu 70, sowas die Richtung. 30% drumherum, 70% arbeiten. Aber das ist jetzt, aber es kommt wahrscheinlich so hin.
Im Sommer. Oder insgesamt.
Insgesamt. Nee, insgesamt. Ah, ja. Und dieses Problem, also zum Beispiel jetzt, morgen früh habe ich einen Rundgang, Mauer, Bernauer Straße oben, Viertel nach neun geht's los. Ich kann das ja, aber für die Schüler, ne? Naja. Gut, aber Mauer ist immer ein gutes Thema. Das ist, da bin ich jetzt eben nochmal hingefahren, weil ich war jetzt schon praktisch das letzte Mal, dass ich die hatte, das war vielleicht September, Oktober. Wer weiß. Und dann muss man immer gewärtig sein, dass sich da irgendwas verändert hat, was ganz wichtig ist, wovon man nicht in der Zeitung gelesen hat. Also ist schon immer ganz gut, zum Anfang der Saison da nochmal hinzufahren und sich das vorher in Ruhe einmal anzugucken. Um zu gucken, was sich da geändert hat. Oder man entdeckt immer Neues. Und da mich das aber wirklich interessiert, also richtig interessiert, ist das auch immer ein Stück Freizeit. Aspekt ist mit dabei, vor allem bei so schönem Wetter wie heute. Ja, dann kann man das gar nicht unterscheiden. Ist das jetzt Arbeit oder ist das jetzt eigenes Interesse?
Was gefällt Ihnen denn, wo Sie das Interesse ansprechen, was gefällt Ihnen besonders gut an Ihrer Arbeit?
Also, einmal ist es bei all den Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe und manche auch nicht richtig getroffen habe, eine Entscheidung war immer gut und das war die für Berlin. Und es ist immer das Interesse an der Geschichte in Berlin, das mich absolut bewegt und das mir immer Freude macht. Immer. So dieser Markenkern von Berlin ist ja die Zeitgeschichte und das ist auch genau das, was mein Thema ist. 100%.
Okay.
Und das passt dann.
Schön.
Ich arbeite auch viel für Stiftung, also politische Bildung. So.
Sie haben ja mit Goethe begonnen. Ist das auch noch ein Schwerpunktthema? Können Sie das entscheiden oder entscheidet das der Markt? Wie ist es jetzt so mit Themen?
Ich kann das anbieten, aber ich befürchte, auch jetzt kommen nicht allzu viele Leute. Mhm. Und wenn ich dazu Lust habe, dass nur vier Leute kommen, und dann kann ich das machen. Aber ich habe gar keine Lust mehr eigentlich, hier zu also bei öffentlichen Führungen ist es wirklich so, dann steht man dann irgendwo an irgendeinem verlassenen Punkt und wartet auf Kunden. Und das wollte ich eigentlich gar nicht mehr machen. Ich mache eigentlich wirklich nur gebuchte Gruppen.
Ja. Mhm. Reden wir jetzt mal genau über das, was nicht so schön ist. Also irgendwo stehen und es kommt keiner, machen sie nicht mehr, haben sie aber erlebt und es gehört wahrscheinlich auch dazu.
Wenn zu viele kommen, ist auch nicht schön.
Ja.
Wenn dann 40 Leute kommen, ist auch blöd.
Was ist noch blöd?
Was ist noch blöd?
Oder gibt es irgendwas, wo Sie sagen, darauf könnte ich gut verzichten?
Boah, das ist bestimmt, gibt es da was. Regen.
Ja,
ja, die lachen.
Ja, ja.
Wenn man drin sitzt im Büro, hat man gut reden. Ja. Aber Regen, der ja auch pünktlich dann beginnt, wenn die Führung beginnt, den könnt, also sowas, Wetter ist, kann schwierig sein.
Und können Sie auch nicht selbst verändern.
Es gibt eigentlich keine unangenehmen Gäste, finde ich. Sind eigentlich immer alle interessant.
Okay.
Es gibt sehr interessante Gäste. Wirklich sehr interessante. Aber nee, ich finde die eigentlich alle interessant. Und nee, da gute Erfahrung. Also was ich schon manchmal gerne hätte, das wäre mehr Sicherheit, dass ich genau wüsste, wie viele Aufträge die nächsten Monate und dass ich was planen könnte, meinetwegen Wochenende best, genau, Wochenendarbeit, das ist einfach mal blöd. Dass die Touristen nicht montags bis freitags kommen zwischen 9 und 17 Uhr, sondern am Wochenende.
Wie war das mit in Ihrer Familienzeit haben Sie ja noch nicht so intensiv als Stadtführerin
gearbeitet. Nee, da war das wieder der Vorteil, weil mein Mann hat wirklich montags bis freitags und da auch oft sehr spät. Aber das, da habe ich vormittags gemacht und es war ganz klar, um 2 Uhr ist Schluss. Ja? Und da hat das auch, war das auch wirklich, ich sag mal, Halbtagsjob so. Ne?
Ja.
Und Samstag, Sonntag. Und da hat mein Mann auf die Kinder aufgepasst, ich habe Samstag, Sonntag gearbeitet. Was aber wirklich blöd ist.
Weil da man seine nicht Familie nicht sieht, praktisch.
Das hat mir jetzt nicht so gespürt.
Okay,
das war ich schon klar. Aber ich habe alle ausreichend
gesehen. Das dürfen Sie rausschneiden.
Aber man kann nicht feiern zum Beispiel.
Ja.
Ja? Man kann nicht freitagabends weggehen und sagen, holla die Waldfee. Das habe ich zu Anfang gemacht, dass ich dann auch ein bisschen was getrunken habe. Und ich kann nur sagen, wenn man dann samstags morgens um 9 Uhr eine fröhliche Reisegruppe unterhalten muss und man einen Kater hat, das ist ganz grausam. Also ich kann dir das mal bildlich schildern. Mein Mann war auch der Meinung, ich muss da jetzt hin, ist auch sehr preußisch erzogen. Da hat er mir meine Tasche umgehängt, ja, weil ich selber gar nicht mich bücken konnte. Und dann habe ich an der Bushaltestelle gewartet auf den Bus, aber ich habe gesagt, Hauptsache spricht mich keiner an. Und dann habe ich mich da irgendwie auf diesen Stuhl neben dem Busfahrer gezwängt und habe ihm das gesagt, habe ihn eingeweiht. Ich sagte, hören Sie zu, ich habe ein Problem. Und der war sehr nett, das sind die meisten. Vor allem, wenn man sie einweiht in eigene Probleme und sie einem helfen können. Ne? Aber... Dann habe ich dann so Sachen gesagt zu den Gästen, jetzt gucken Sie mal rechts raus, weil ich ja dachte, ich weiß, was da ist. Aber dann war da überraschenderweise auf einmal eine Baustelle dahinter. Also es war schwierig. Und daraus habe ich die Lehre gezogen, dass ich dann einfach wirklich rechtzeitig zu Hause sein muss, bevor ich morgens raus muss. Und eben auch wirklich nichts, kein Alkohol, nichts trinken darf. Und das ist... Das ist wirklich, da kann man gar nicht dran vorbeireden. Man ist aus so einem normalen Rhythmus, den es auch heute noch gibt. Ja, das heißt oft, es gibt gar nicht mehr so eine Normalarbeitswoche. Es gibt sie überraschend doch noch. Wenn man nicht in dem Rhythmus drin ist, merkt man das. Dass Wochenende einfach Arbeitszeit ist. Das ist richtig blöd.
Und Ferienzeit? Also ich denke jetzt zum Beispiel an eine Frau, die schulpflichtige Kinder hat und dann sind Sommerferien und man möchte gerne mit der Familie in den Urlaub fahren. Geht das? Oder ist das doof, wenn man dann ausgerechnet in dieser Zeit in Urlaub fährt?
Also Sie können sich sicher sein, dass die Kunden, die besten Kunden genau dann mit Ihnen eine Tour machen wollen. Oder ein Programm. Das ist, ja. Also dieses Nein sagen... Und selber sagen, dann ist Urlaub, das ist wirklich schwierig.
Ja.
Gut. Denkt man gar nicht so.
Ja.
Ne? Aber das ist wirklich, man macht dann immer einen Kompromiss und dann ist immer da ein Termin und da und dazwischen lohnt sich auch nicht. Aber man hat immer das Gefühl, man kann nicht Nein sagen, weil genau dieser Kunde wichtig ist. Ach, Urlaub ist auch nicht so wichtig.
Ja, wenn man eine Tätigkeit ausübt, die man total liebt, dann...
Ja. Nein,
natürlich ist Urlaub trotzdem wichtig. Ich würde es jetzt ganz gerne nochmal, weil ich auch glaube, dass das jetzt auch die Interessensfelder der hier sitzenden Frauen abbildet. Also nochmal so diese ganzen Rahmenbedingungen. Sie haben ja auch erzählt, dass Sie in einem Verband tätig sind. Vielleicht können Sie uns nochmal kurz erklären... Wie ist es mit den Einstiegsvoraussetzungen? Was sollte man mitbringen, einmal so an formalen Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildungsscheinen, aber was braucht man auch so an Schlüsselqualifikationen? Also was braucht ein Mensch, der diese Tätigkeit ausüben möchte?
Also was absolut genial ist, wenn man außer Deutsch, oder vielleicht ist Deutsch gar nicht so wichtig, wenn man Sprachen kann. Das ist genial. Also das ist eigentlich Voraussetzung, also dann hat man es, das ist die halbe Miete. Ja. Und damit meine ich nicht unbedingt Englisch, weil Englisch gilt oft nicht mehr als Fremdsprache. Also was man bei der Bezahlung merkt. Ne? Englisch ist doch keine Fremdsprache. Was man dann als Schlüsselqualifikation braucht, ist Pünktlichkeit. Also zu spät kommen darf man nie. Also das geht gar nicht. Ja? Hört sich banal an, aber...
glaube ich Ihnen.
Das ist das Wahnsinn, so. Ja?
Es gibt keine Gleitzeit, das ist
nein, der Kunde ist... Sie können danach ein bisschen Quatsch erzählen oder auch mal eine falsche Jahreszahl und so. Das verzeiht der Kunde alles, aber er verzeiht nicht, wenn Sie 10 Minuten zu spät kommen. Ja. Das ist Beleidigung pur und das können Sie kaum wieder gut machen. Sprachen, dann würde ich sagen... Wenn man sich selber für das Thema interessiert, dann schafft man es eigentlich auch immer, andere dafür zu interessieren. Was wichtig ist, dass man nicht den Gästen das Gefühl gibt, dass sie in irgendeiner Weise falsch sind, nur weil sie zufälligerweise nicht wissen, wo das Brandenburger Tor ist. Ja, manchmal ist man, es gibt Leute, die sind so arrogant, ja, die denken, das weiß doch nur wirklich jeder. Nein. Das weiß nicht jeder, das muss auch nicht jeder wissen. Und die Gäste haben wirklich das Recht zu allem, weil man, wenn man selber woanders ist, ist man ja auch überraschend blöd auf einmal und weiß nicht, dass da neben einem das die Feldherrenhalle ist. Oder, also man selber ist ja woanders auch sehr unwissend. Deswegen ist es auch gut, selber unterwegs zu sein und sich in die Rolle von Touristen hineinzuversetzen. Weil sich über Touristen lustig zu machen, vor allem wenn sie in Massen auftreten, das ist wirklich einfach. Aber unterwegs zu sein ist anstrengend für die Leute, die haben Stress. Ob sie in der Gruppe mithalten können, ob sie blöd sind oder sich... Die haben... Das ist Stress. Ja? Und sich sehr einzustellen auf verschiedene Gruppen. Also weil das ist zum Beispiel so eine typische Sache, dass man meinetwegen morgens unterwegs ist mit... politisch sehr interessierten Menschen einer Stiftung, dann 2 Stunden Rundgang hat mit 14-Jährigen, danach eine Gruppe noch mit geistig eingeschränkten Menschen, ja, und dann noch eine Tour im Olympiastadion mit Hertha-Fans. Kann passieren, ne? Und das heißt, man muss sich auf jede Gruppe einstellen und jede Gruppe hat das Recht, so zu sein, wie sie ist. Mhm. Sagt sich leicht, aber also so ein Stück Demut vor den Menschen, die da reisen, die wollen was erfahren und die sind durchweg guter Stimmung. Ja? Also es gibt wirklich wenig Schwierige, die sind durchweg in einer guten Stimmung, die wollen eine gute Zeit haben und haben dann einfach viele Fragen. Mhm. Kennen sich nicht aus, sind nicht orientiert und man muss ihnen immer das Gefühl geben, alles zu schaffen, aber man muss sie auch informieren, dass sie es hinkriegen.
Hm. Wir hatten das eben schon mit dem Bammel vor der ersten Tour, jetzt wo Sie sagen, viele, viele Fragen, das ist ja auch bestimmt schwierig, damit umzugehen für Anfängerinnen. Man weiß einfach nicht, was da kommt, man weiß nicht, welche Leute da kommen, man weiß nicht, welche Fragen da kommen. Kann man sich da irgendwie darauf vorbereiten? Hat man eine innere Haltung, die einem...
Also ich bin heute noch aufgeregt, vor jeder Tour. Das ist wirklich ein bisschen blöd, aber vielleicht ist es auch notwendig, ich weiß es nicht. Also wenn ich überlege, dass ich morgen früh da stehe, 8:45 mit den Schülern, und die haben eventuell keine Lust und ich muss sie dann motivieren, wobei ich mir denke, die armen Schüler, warum müssen die 8:45 mitzumachen? Das darf ich denen aber nicht sagen. Das geht nicht. Das ist immer ein Stück Aufregung vorher, weil ich nicht weiß, wie die Leute so, oder jetzt morgen die Schüler eben drauf sind.
Und was hilft Ihnen, mit der Aufregung umzugehen?
Nichts. Machen.
Rein.
Rein und machen, genau. Das erste Mal, bevor ich eine Tour hatte, das weiß ich, mir war auf dem Weg zu der Tour so übel, dass ich mich, also ich... Und ich dachte, okay, du machst diese eine und danach guckst du nach was anderem. Und dann kam die zweite, war mir genauso. Beim dritten ging es ein bisschen besser, aber im Grunde genommen ist es eigentlich immer so ein bisschen aufregend.
Ja, es bleibt auch aufregend. Mhm. Das ist wahrscheinlich wie bei Schauspielern so. Ich denke, wenn da kein Lampenfieber mehr im Spiel ist, dann funktioniert es vermutlich.
Manche Kollegen sind da vielleicht anders, aber ich bin auch ehrgeizig, muss ich zugeben. Ich bin wirklich ehrgeizig, die Leute sollen eine gute Tour haben. Mhm. Ja, es soll gut sein am Ende. Mir ist das nicht egal.
Und woran erkennen Sie, dass die Leute eine gute Tour haben?
Das ist schwierig. Das ist schwierig. Manche Kollegen sagen am Trinkgeld.
Ja, genau.
Ich kriege nicht viel Trinkgeld. Ich weiß auch nicht, warum. Es gibt Kollegen, die kriegen viel Trinkgeld und die Leute sind nicht zufrieden. Und also man kann, und umgekehrt, man kann es am Trinkgeld, würde ich sagen, nicht ermessen. Ja? Manchmal habe ich das Gefühl, gerade wenn die Leute nicht zufrieden sind, geben sie viel Trinkgeld, so als irgendwie Entschädigung oder so als, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wenn die Leute strahlen am Ende. Oder sagen. Und ich glaube immer alle Komplimente. Das ist, also alles, was an Komplimenten kommt, wird geglaubt.
Ja, schön. Ich stelle mir das auch schwierig vor. Also sie investieren ja viel, um mit so einer Gruppe eine gute Zeit zu verbringen. Der Anspruch ist recht hoch. Sie bereiten sich vor, sie haben all ihr Wissen, was immer wieder erneuert wird, abgedatet wird. Und dann geht die Gruppe wieder. Wie lange ist man überhaupt mit so einer Gruppe zusammen?
Unterschiedlich. Kann sein 2 Stunden.
Ja.
Kann sein 2 Tage. Mhm. Kann sein eine Gruppe 3, 4 Tage hintereinander, dass man mit denen verschiedene Rundgänge macht. Nachmittags machen die ihr eigenes Programm. Ist unterschiedlich.
Also man investiert praktisch immer wieder neu für eine relativ kurze Zeit.
Ja. Ja?
Und dann ist es vorbei. Und im besten Falle gibt es einen Folgeauftrag aufgrund einer sehr positiven Erfahrung. Aber sie investieren wirklich jedes Mal neu. Ne? Müssen jedes Mal die Gruppendynamik, die Stimmung herstellen, dass das irgendwie alles stimmt vom Setting her.
Ja. Und dass die dann am Ende gehen, das stört mich überhaupt nicht. Nein. Gar nicht. Das ist in Ordnung. Ganz zu Anfang, da habe ich das schon gemacht, da hatte ich das Gefühl, ach, jetzt gehen die und das war so ein bisschen wie Familie. Und das ist aber ganz weg. Mhm. Wenn die kommen, ist gut und wenn sie gehen, ist auch gut.
Mhm. Okay, und es ist auch gut, wenn da jetzt nicht, es kann ja, ich stelle mir das auch so vor, dass Leute vielleicht absolut zufrieden sind, wahnsinnig viel gelernt und erfahren haben, aber gar nicht auf die Idee kommen, ihnen das zu sagen, weil das halt selbstverständlich ist oder so, ne? Damit können sie auch umgehen.
Ja.
Wie ist das mit dem Austausch unter Kollegen, beziehungsweise was passiert in Ihrem Verband? Was machen Sie da?
Also der Berlin Guide Verband hat sich gegründet vor 1989. Und das war natürlich damals eine aufregende Zeit, weil Ost und West zusammenkamen, die im Osten, die Stadtbilderklärer, ja ganz unter ganz anderen Bedingungen gearbeitet haben als im Westen. War natürlich eine spannende Zeit damals, aber es war vor meiner Zeit. Da das ja kein geschützter Beruf ist, sondern wenn Sie sagen, Sie sind Gästeführerin, dann sagen Sie das und dann stimmt das auch. Jeder kann es sagen, es ist kein geschützter Beruf. In Deutschland ist es kein geschützter Beruf. In anderen Ländern, ja, in Österreich dürfen sie es nicht einfach so sagen. Da machen sie ein Studium mit Prüfung am Ende, und zwar eine Hammerprüfung. In Frankreich ist es ein vorgeschriebener Beruf mit einem klaren Berufsweg. Spanien, Italien, die Länder mit langer Tourismustradition, für die ist Gästeführer was ganz Hochstehendes. Ja, und hier kann das wirklich jeder sagen und jeder machen auch. Hat Vorteile, hat Nachteile. Und im Zuge dieser Europäisierung, ja, diese Dienstleistungsfreiheit innerhalb der EU, ist es eben so, dass eine Angleichung passiert, dass auch die Länder, die einen streng vorgeschriebenen Weg haben, dass die eigentlich auch so im Zuge waren, dereguliert zu werden, das heißt, dass sie eben auch nicht mehr diesen vorgeschriebenen Weg hatten, sondern eben auch ungeschützt werden sollten, also um einen freien Markt zu gewährleisten. Und in diesem Zuge hat sich eben diese Zusammenarbeit entwickelt, was gemeint ist mit diesem Zertifikat DIN EN 15565. Das ist eine Zusammenarbeit der europäischen Verbände, also der Landesverbände auf europäischer Ebene, so einen gemeinsamen Nenner zu finden, damit klar ist, es gibt diese Ausbildung, 600 Stunden, dazu gehören unternehmerische Kenntnisse, dazu gehören Führungstechniken, weil Fachkenntnisse sind immer da. Also das, daran ist am wenigsten zu zweifeln, ja. Und das hat sich aber ein bisschen wieder rückwärts entwickelt, dass die Länder, die eine strenge Vorschrift haben, wahrscheinlich doch, wo das vorgeschrieben bleibt, also reguliert bleibt. Das ist wieder so eine andere Bewegung jetzt. Und bei uns wird es so bleiben, wie es war, dass es jeder sagen kann, er macht's. Aber der Berufsverband ist für eine Qualifizierung und für eine Interessenvertretung bei den Tourismusinstitutionen, um klarzumachen, das ist ein Beruf, für den man sehr qualifiziert sein muss. Und da geht es natürlich auch um Honorare, was man eben erreichen kann, dass es eben alles sein Honorar auch wert ist.
Das heißt, der Berufsverband schlägt auch Mindesthonorare vor?
Das darf er nicht, wirklich. Kann eine Empfehlung aussprechen, aber nicht mehr. Das ist ein freier Markt und da gibt es keine Preisabsprachen. Also es darf gar nicht.
Und was wird bezahlt?
Unterschiedlich. Sehr unterschiedlich.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja. Sagen wir mal grob 40 bis 50 Euro die Stunde.
Klingt Zeitstunde,
viel.
Ne?
Zeitstunde, ja. Mhm. Das klingt viel. Das klingt viel.
Nein, gar nicht.
Manchmal klingt es viel auf den ersten Blick, aber wenn man sich krankenversichern möchte, was sich empfiehlt, Rente womöglich sogar und ähnliche Luxusdinge, dann ist das nicht viel.
Ja, also das ist das absolute Mindesthonorar eigentlich für Leute, die selbstständig arbeiten. Ne? Da ist dann auch nicht viel mit Urlaub und großes Auto oder sowas. Ne? Das ist wirklich ein Minimum. Wie ist das mit den Versicherungen? Das würde mich nochmal interessieren. Braucht man sowas wie eine Unfallversicherung? Also nicht nur für sich, sondern auch für die anderen, wenn man mit einer Gruppe unterwegs ist und jemand wird dummerweise vom Auto angefahren in der Situation. Wenn das jetzt nicht über eine Agentur läuft, sondern Sie wirklich die Gruppe selbst organisiert haben und so weiter und so weiter.
Es empfiehlt sich natürlich. Und wenn man in dem Bundesverband ist, dann hat man automatisch eine Berufshaftpflichtversicherung. Mhm. Weil in dem Bundesverband deutschlandweit sind 6.500 Gästeführer.
Wie viele?
6.500. Ja. Knapp. So circa, ne? 6.500. Sind 205 Vereine, sind derzeit Mitglied im Bundesverband. Berlin Guide ist einer dieser Vereine. Und das heißt, wenn man in einem dieser Vereine ist, dann hat man automatisch diese Berufshaftpflichtversicherung. Mhm. Das ist der große Vorteil beim Berufsverband. Mhm. Einer der großen Vorteile. Mhm. Dass man sich austauschen kann und Interessen gemeinsam vertreten, das ist der andere. Viele Kollegen kennenlernen, weil das ist immer so, man ist immer mal krank, man braucht, also ohne Kollegen geht es gar nicht. Ja? Man ist immer mal krank und braucht jemanden, der einen vertreten kann und andere brauchen auch Vertretung und so. Man muss zusammenarbeiten, weil sonst ist man ein absoluter Einzelkämpfer und das ist bitter, wenn man Einzelkämpfer ist. Mhm.
Gibt es noch andere Netzwerke in Ihrer Branche oder ist dieser Berufsverband, das Netzwerk, in das jeder sollte, wenn er vorhat, als Gastführer oder Führerin zu arbeiten?
Also es gibt Netzwerke zwischen Tourist Guides unter sich, aber der Berufsverband ist das Einzige, was ich kenne, was so einen größeren Rahmen bildet.
Ja, ist ja auch gewaltig groß. Eine ordentliche Zahl.
Viel Arbeit, viel Engagement der Betroffenen, ja.
Ja, und Sie engagieren sich da auch, also neben Ihrer Tätigkeit als Gästeführerin, was machen Sie da?
Also ich bin letztes Jahr in den Vorstand gewählt worden vom Bundesverband und bin da jetzt Beisitzerin und mein großes Projekt, für das ich zuständig bin, ist der Weltgästeführertag. Ich habe Ihnen auch was mitgebracht, leider nicht ganz so viel, nicht für jeden. Aber ich kann, können Sie gleich mal angucken. Also das ist eine Aktion, die der Bundesverband macht. Jedes Jahr am 21. Februar, da bieten praktisch sämtliche Vereine kostenlos, ehrenamtlich, Touren an zu einem bestimmten Thema. Mhm. Und das dient eben dazu, den Verband bekannter zu machen, den Beruf bekannter zu machen und die Berufsinteressen zu vertreten. Ich lege das mal hier einfach hin, damit wir es nicht vergessen. Mhm.
Gut, kommen wir langsam zum Ende. Jetzt ist, glaube ich, noch ganz interessant, brauche ich unbedingt irgendein Zertifikat oder reicht das, wenn ich als super interessierte Ethnologin, hatten wir jetzt hier zum Beispiel, mich an eine Agentur wende? Nehmen die mich überhaupt?
Ja.
Die nehmen mich?
Ja.
Weil ich vielleicht sogar Spanisch oder Chinesisch kann oder so.
Also man braucht ein bisschen Glück vielleicht, Geduld. Nach 2 Jahren. Das dauert einfach wirklich seine Zeit, bis man sich was aufgebaut hat. Da muss man einfach dranbleiben. Man braucht kein Zertifikat. Genau genommen fragt danach keine Agentur.
Wow, das wusste ich nicht.
Das ist kein Vorteil. Weil also Agenturen versuchen auch Honorare zu drücken.
Das habe ich mir jetzt auch schon denken können. Genau, das heißt, diese 40 bis 50 Euro erreicht man nicht unbedingt, wenn man da einfach so hingeht.
Es kann alles immer sein. Es kann alles immer sein. Aber es hilft, dieses Zertifikat hilft enorm, ja, um zu sagen, ich bin das, ich mache das. Und ich mache nicht nur Goethe in Berlin als Thema, und weiß, wie er seine 4 Tage hier verbracht hat, auch wenn das total spannend ist, sondern ich bin auch eben Unternehmerin. Ja? Ich bin stolz auf meinen Beruf. Und das kann man besser mit Zertifikat. Es hilft einem selber. Mhm. Die Agenturen brauchen das nicht.
Mhm. Okay. Nicht. Und dann würde mich nochmal interessieren, wir haben schon über Honorare gesprochen. Ich habe ja schon gesagt, heute ist Mathematik nicht meine Stärke. Aber was kann man denn so verdienen an einem Tag oder in einem Monat? Was ist so Minimum, Maximum? Minimum ist klar, aber was ist überhaupt möglich?
Minimum, weil man kann das Schulden ja auch nicht.
Ach, Sie können doch unten das auch nicht schon
machen. Ja, wenn Sie nichts verdienen, nur, dann sind, würde ich sagen, mal ist das Minusgeschäft. Ne?
Ja.
Weil, also nach unten hin ist die Skala auch offen. Ne? Also es gibt Kollegen, die verdienen richtig gut. Das sind die, die aber auch wirklich dann so eine Agentur haben, ja, und die dann natürlich eigene Internetseite, sich als eigene Agentur eben darstellen und auch Aufträge akquirieren, ja, viel Geld für Werbung ausgeben, da kommt auch viel rein. Das ist ein unglaublicher Organisationsaufwand, weil sie müssen immer schon also absolut den Überblick bewahren, welcher Auftrag wie weit gedient ist, wie weit sie was organisiert haben, wo sie eine Zusage haben, wo nicht. Das ist irre viel Aufwand, aber dann können sie richtig gut Geld verdienen. Das ist möglich. Mhm. Wenn man das aber nicht will, also ich könnte das gar nicht nervlich aushalten, ja, dann können sie im Sommer auch richtig gut verdienen, sodass es für den Winter mit reicht.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Es geht aber auch, es dauert einfach, das muss ich sagen, es dauert einfach seine Zeit, bis man dahinter kommt, wie das alles funktioniert und bis man dieses Netzwerk aufgebaut hat.
Mhm.
Ja, Stammkunden auf der einen Seite, Agenturen und regelmäßige Aufträge.
Und hätten Sie zum Abschluss, bevor wir dann die Fragerunde eröffnen, noch eine Botschaft an die Frauen hier und die Zuhörerinnen?
Also, was mich persönlich ärgert, also jetzt bei mir, ist, dass ich mit, ich spreche ein bisschen Italienisch, ein bisschen Portugiesisch, ein bisschen Französisch, alles ein bisschen, ja, und das ist blöd. Besser eine Sprache richtig, ja, und wenn man eine Sache richtig kann, das ist gut. Und ansonsten würde ich einfach nur empfehlen, Geduld. Und sich nicht entmutigen lassen, wenn man es machen möchte, dann klappt es, dauert eben.
Das war ein schönes Abschlusswort, vielen Dank.
Gerne.
Berufe mit Zukunft. In dieser Veranstaltungsreihe interviewen wir für Sie Frauen, die sich in ihrem Beruf verwirklichen und gleichzeitig langfristig ihre Existenz sichern. Machen Sie sich anhand der Informationen aus erster Hand ein Bild und entscheiden Sie, ob der Beruf auch für Sie in Frage käme.